Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns hier im Gottesdienst sind, weil uns unser Herr das Wort so sagen will, dass es ein Licht wird, auch für Sie. Wir wollen miteinander das Lied von Heinrich Zeller singen, Treuer Heiland, wir sind hier, 434. Es war ein Schwabe aus Hohenendringen, der in Beugen in der Schweiz im letzten Jahrhundert ein großes diakonisches Werk an gestrandeten Kindern aufgebaut hat. Und Sie merken, wie er entdeckt hat, was die Grundlinie aller Pädagogik ist, wie man Menschen erzieht, wo das Wort Gottes in unserem Leben Raum gewinnt. Da geschieht etwas Neues. Wir wollen alle 5 Verse singen und ich lade Sie ein, kräftig mit einzustimmen. 434. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, wir wollen jetzt vor dich treten und dir danken für deine große Güte. Du hast in unserem Leben so oft uns etwas erfahren lassen von deiner suchenden Liebe. Und wenn wir heute in dein Licht treten, da bekümmert uns, wie untreu wir sind, wie wenig wir dir dienen. Und wir bitten dich, lass du da unser Leben jetzt erneuert und verändert werden, weil du Schuld vergibst, weil du heilst und zurechtbringst. Wir möchten dein Wort heute hören, dein Wort, das uns korrigiert und dein Wort, das uns den Weg weist und das uns auch Helligkeit schenkt in der Dunkelheit der Welt. Gib doch, dass wir es vernehmen können. Nimm du alle Hindernisse weg beim Hören. Und dann soll unser Blick allein auf dich fallen, dass wir dich anbeten, dich preisen als deine Gemeinde, als dein Volk. Herr, so wirke jetzt in diesem Gottesdienst an uns, dass wir viel mitnehmen, dass diese Stunde nicht vergebens ist. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Danke, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören unseren Kinderchor und das, was sie singen, stammt aus dem Psalm 72. Das ist ein Lied des großen Königs Salomo, des Friedenskönigs in Israel. Aber der Salomo sagt, nicht mein Reich war groß, sondern das kommende Friedensreich des Messias. Er singt vom ewigen Frieden, den Jesus bringt. Auch in diesem Psalm so schön, dass dieser Frieden, den Gott über der Welt aufrichtet, an seinem Gesalbten hängt, der Gerechtigkeit bringt, wo die Könige aus Saba kommen und ihn anbeten. Ich möchte als Schriftlesung heute aus Johannes 12 lesen. Johannes 12, wenn Sie in Ihren Bibeln mitlesen, Johannes 12, Vers 23. Wir stehen jetzt am Anfang der Passionszeit. Und da gibt Jesus diese Ankündigung. Jesus antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Also das Verherrlichen meint ja immer, wann wird denn endlich doch Vorhang weggerissen und wir sehen Jesus, den großen Friedenskönig. Sagt Jesus, jetzt gleich. Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Die schönste Offenbarung Jesu ist dort, wo er am Kreuz stirbt als der Gemarterte und Geschlagene für die Schuld der Welt. Das größte Menschheitsproblem löst unser verkehrtes und vor Gott verlorenes Leben. Nun singen unsere Kinder noch mal ein Lied, und das ist nach Jesaja 11 vom Messias und dem Friedensreich. Jesaja 11, die große, schöne Messias-Verheißung. Manche Christen meinen, das, was Jesus uns schenkt, wäre nur etwas Vergeistigtes. Sie vergessen ganz, dass wir als Christen die Verheißung haben, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Wir werden Gottes Reich sichtbar sehen. Ich möchte aber mit Ihnen jetzt das Lied singen, die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, weil da das Thema vom Weizenkorn, das stirbt, noch einmal aufgenommen wird. Wenn Sie das rote Büchlein nehmen, 113, in unserem Gesangbuch kommt das Lied auch, nur ist leider da immer der Schluss verstümmelt. Und dann kann man es nicht mehr richtig singen. 479 im Gesangbuch, wenn Sie kein rotes Heft haben. 113 im roten Heft. Dieses Lied führt zu unserem Predigtext heute, Markus 4, Vers 26 bis 29. Das ist ein Gleichnis, das nur im Markus-Evangelium steht. Jesus hat ja oft das Bild aufgegriffen vom Weizenkorn und hier mit einer ganz besonderen Zuspitzung und mit einem ganz wichtigen Vergleichspunkt. Markus 4, 26 bis 29. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen, also Weizenkörner, aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie, denn von selbst steht im Griechischen automatisch. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Herr, du musst uns zum Verstehen helfen. Amen. Ich möchte Ihnen zuerst die Grüße bringen von den evangelischen Gemeinden im zentralafrikanischen Tschad, wo meine Frau und ich in den letzten Tagen so viele Begegnungen hatten. Und es ist dann schon ein merkwürdiger Gegensatz, wenn man aus dem heißen, staubigen Land ins Flugzeug steigt, hinter sich lässt man die völlig verwüsteten und zerstörten, durch Plünderungen und Bürgerkrieg zerstörten Häuser der Hauptstadt N'Djamena zurück und ist nach wenigen Stunden hier in Europa, in Paris, steigt man aus und sagt, das sind ja Welten. Alles so elegant, der Luxus, die flitzenden Autos, Geschäftigkeit, Geld. Man kann nicht eindrucksvoller sehen, was der westliche Mensch geleistet hat und gebaut hat. Man kann den Fortschritt greifen, er fällt in die Augen. Aber wenn man dann da noch nach einer Zeitung greift, da war ich doch auch merkwürdig berührt aus dem gewissen Abstand, wie überall durch diese Zeitungsartikel, jeder Tageszeitung, welche Sie auch lesen, eigentlich durchklingt die Sorge, ob wir das alles halten können, ob das bleibt, ob das nicht zusammenbricht. Irgendwie spüren wir, das ist hohl. Und besonders die Leute, die Verantwortung tragen, die führend in der Wirtschaft tätig sind, die sagen, pass mal auf, wir sind gar nicht mehr so sicher unserer Sache. Die, die das steuern sollten, an den modernen Maschinen unserer Zeit, die fragen, was ist das eigentlich, unsere Welt, die wir hier haben? Haben wir wirklich so viel mehr als diese Menschen, die im Nichts leben, ein Land ohne jede Hoffnung? Da wollte man noch einmal mit Ihnen jetzt einen Gang durch die Jahrtausende machen. In Hochgeschwindigkeit. Sie noch einmal all die Reiche der Welt sehen. Bei den Arkadern und Sumerern in Altbabylon. Heute gehen Sie durch die Trümmer. Das Reich ist vergangen. Sie gehen über das Forum Romanum, das einst die ganze damalige Welt einte, das römische Recht war vorbildlich sogar für unsere abendländische Welt. Und sie gehen durch die Trümmer, sie sind baufällig, die Steine sind verwittert. Sie gehen durch die Burgen des Stauferreichs, hier in unserem Land, wo einst die großen Könige geherrscht haben, bis hinüber ins Morgenland. Und von ihren Spuren sieht man nicht mehr viel als die letzten Steine, die dort sind. Und vielleicht ist alles wieder drunten in Münster, wo in dem Steinbruch die Travertinsäulen aufgerichtet stehen. Sie waren bestellt für den Siegespalast des Dritten Reiches, bestellt und nie abgeholt. Sie kennen sie an der Straße. Die menschlichen Reiche, die gehen und die zerbrechen. Das ist ja aufregend, wenn auch unsere Welt heute nur eine Welt ist, die doch wieder in Staub und Asche versinkt. Deshalb ist Bibellesen so aufregend. Jesus hat ja nicht über die Tagesfragen gesprochen. Das ist der Grund, warum wir uns nicht hier mit den Tagesproblemen unserer Zeit beschäftigen. Nicht, weil uns das nicht bewegen würde, sie regen uns ja fast zu sehr auf, sondern weil es Wichtigeres gibt. Und das Thema, das Jesus immer verkündigt hat, ist das aufregende Thema, das alles andere in Schatten stellt. Von was sprach er denn? Er sprach von einer Welt, in der Gott der Mittelpunkt ist. Er sprach vom Gottesreich. Ja, wo gibt's denn das? Es gibt's. Das Reich Gottes hat angefangen, verkündet Jesus. Unsichtbar mitten uns, mit dem Kommen Jesu, ist das passiert, dass Gott sein Reich baut. Die Herrscher dieser Welt haben immer gelacht, wie ein Napoleon gespottet hat und gesagt hat, wo ist denn etwas? Ich werde die ganze Welt verändern. Und wer lacht zuletzt? Der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Der Spötter dieser Welt, die über Gott höhnen. Das Thema, das Jesus angeschlagen hat, ist das aufregende Thema unseres Lebens. Und wenn Sie das auf die Seite schieben, wenn Sie meinen, das sei nicht aktuell, das sei nicht interessant, dann gehen Sie am wichtigsten Ihres Lebens völlig vorbei. Das war der Grund, dass Menschen plötzlich zu Jesus kamen. Sie sagten, und wenn ich ein Konto voll Geld habe, das interessiert mich nicht mehr, ich will das Größere haben. Und sie tauschten es ein mit der Nachfolge Jesu. Und sie sagten, da wo du mein Leben führst, wo du die Leitung in meinem Denken und Planen und Arbeiten hast, wo du Jesus der Herr bist, da ist Gottes Reich. Und dafür will ich leben, das lohnt sich. Und dann haben Menschen lockende Angebote der Welt abgeschlagen und haben gesagt, ich gehe hinaus und diene meinem Herrn. Da haben Menschen sogar den Märtyrertod gewählt, um das Reich Gottes zu haben. Sie sagten, das ist viel, viel größer als alle Reiche der Welt. Ich möchte heute über dieses Reich Gottes predigen, denn passen Sie mal auf, da heißt ganz am Anfang, und das wollen wir richtig verstehen, dieses Gleichnis vom Weizenkorn. Mit dem Reich Gottes verhält es sich so wie mit dem Aussehen eines Weizenkorns. Das ist also ein Gleichnis, das uns das Gottesreich verdeutlichen soll. Was können wir über dieses Gottesreich lernen aus den Worten Jesu? Erstens, es sieht sehr unscheinbar aus. Eine große Tat ist das nicht. Das Pflügen ist eine viel schwerere Aufgabe. Und in der Landwirtschaft ist es heute nicht leicht zu arbeiten. Das Säen ist das Einfachste. Das Korn wird hinausgestreut und fällt in die Furche. Weiter nichts. Was will denn Jesus damit verdeutlichen? Das Reich Gottes ist nicht spektakulär. Das macht keine Schlagzeilen. Darüber lesen Sie nicht viel in den Zeitungen. Es wird sogar so sein, dass in den Kirchenblättern nicht mal viel drinsteht vom Reich Gottes. Da wird viel mehr drinstehen von den großen Taten der Menschen, die Gott dienen. Aber es ist ja merkwürdig gewesen, das Reich Gottes deckt sich gar nie mit den irdischen Institutionen. Das Reich Gottes war nie mit der Kirche gleichzusetzen. Wo das Reich Gottes irdische Gestalt gewinnt, da ist immer auch noch ein Stück weltlicher Verfälschung mit hineingebracht. Und das, was Jesus meint, ist ja dieses Reich Gottes, so wie es durch die Jahrhunderte durch ihn gebaut wird und wie er es gegründet hat. Es ist uns, meiner Frau und mir, auf unserer Reise eindrücklich begegnet, wenn man einmal sucht und sagt, was ist denn Großes, Man sieht die Gemeinde Jesu so armselig und schwach. Die Gebäude schier am Zusammenfallen. Es fehlt vorn und hinten an Geld. Und doch das Reich Gottes steht. In dem Gera-Gebiet, einem einmalig schönen Landesteil mit eindrucksvollen, massiven Bergen. In Bitkin hatten sie eine große Versammlung der Ältesten angesetzt. Sie waren viele Stunden gegangen, um uns zu begrüßen. Und sie wollten danken für eine Hirse-Hilfsaktion, die Hilfe für Brüder gestartet hat in der großen Hungersnot, als viele Menschen ums Leben kamen. Und sie haben dann in vielen bewegenden Worten geschildert, wie sie das berührt hat, die Liebe von fernen Christen, die an sie gedacht haben und ihnen etwas geschenkt haben. Und zum Schluss dieser Versammlung stellen sie uns einen Mann vor, ich möchte ihm die Hand geben und meine Hand greift ins Dunkle, ins Leere. Ich merke, es ist ein Blinder. Und dann erzählen sie mir die Geschichte dieses blinden jungen Mannes. Er war 14 Jahre alt, in einer einflussreichen Muslimfamilie aufgewachsen. Da verliert er plötzlich sein Augenlicht. Und das ist für diese Menschen furchtbar, das ist eine Gottesstrafe, denken die Moslems. Und niemand nimmt sich des jungen Mannes an, und das sind Christen, und die führen ihn 40 Kilometer weiter in Mongo zu einem blinden Lehrer. Vielleicht kann der diesem jungen Mann, dessen Leben so zerbrochen ist, noch etwas beibringen. Und der junge Mann ist dort bei dem blinden Lehrer, der ihn einführt in die Blindenschrift. In kurzer Zeit kann dieser junge Mann die Blindenschrift lesen. Das einzige Buch, das er hat, ist die Bibel. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, die irgendwo fernab geschieht und nicht zu den großen Ereignissen der Welt gehört. Da wird nichts von der UNO in New York gesprochen und von den Regierungen der Welt. Sondern da geschieht etwas. In einer Nacht sind Stimmen vor dem Haus und der blinde Lehrer geht hinaus. Was ist draußen los? Er ist besorgt. Er sieht ja nichts. Er ruft, hallo, wer da? Und dann fallen Schüsse, sind Guerillas, die auch erschrocken sind, dass da einer auf sie zugeht. Sie konnten nichts sehen. Und der blinde Lehrer bricht tot zusammen. Hat nichts mehr. Was hat er denn noch? Nichts mehr. Er geht zurück in sein Heimatdorf, in sein muslimisches Heimatdorf. Er ist Christ geworden. Und heute gibt es dort eine Gemeinde mit 70 Christen, die sie haben taufen lassen. Das Reich Gottes, das wächst unscheinbar, weil da ein junger Mann mit seinen Fingerkuppen über die Blindenschrift gleitet und die Jesusworte hört. Und da fallen die Weizenkörner in das Herz dieses Menschen. Und das trifft uns, weil wir alle so verführt sind von den spektakulären Nachrichten, die wir hören. Was machen denn Christen Großes? Wir wollten ja heute auch die Welt verändern. Wir wollten Einfluss gewinnen in Stuttgart. Wir wollten Politik machen. Die Christen müssen doch endlich was Imponierendes tun. Und ich sage Ihnen, je mehr wir Spektakuläres tun wollen, umso weniger werden wir tun, weil wir gar nichts können. Das ist schon in unserer Welt so, wo der Mensch in seinem Trotz etwas bauen will, Reiche schaffen will. Das wird vergehen, wie auch die christlichen Weltreiche, die manche Menschen in guter Absicht errichtet haben. Es bleibt nur das Geheimnis des Gottesreichen. Jesus hat es als ein Geheimnis bezeichnet. Es kam mal in der Nacht ein Mann, der war sehr bibelkundig zu Jesus und hat sich interessiert und hat gesagt, Meister, ich möchte mehr von dir verstehen. Und Jesus sagte, du wirst das Entscheidende nicht sehen können. Das Reich Gottes nämlich siehst du nicht. Mit deinen Augen siehst du es nicht. Erst wenn du von Neuem geboren bist. Das sehen nur glaubende Menschen. Dass durch die Weltgeschichte Gottes Reich ja schon lange geht und es besteht von Anfang der Zeit. Und dass es wächst und immer größer wird. Wir haben ja in unserer Arbeit Hilfe für Brüder uns oft das Motto gegeben, dass Gottes Reich weltweit wächst. Und es ist oft meine Bitte, Herr, es geht mir nicht um die Zahl der Projekte und nicht um die ausgesandten Entwicklungshelfer, sondern dass Menschen des Glaubens gerufen werden, die da dabei sind, wo dein Weizenkorn in die Erde fällt. Und das ist das Große, ob das in den Ländern ist, wo Bürgerkrieg herrscht, wo die Gemeinden arm und klein sind oder gar verfolgt sind. Du baust dein Reich allem Wüten der Menschen zum Trotz. Und wenn der Teufel alles niederreißen will, dein Reich wird bestehen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zweite, da geschieht etwas Gewaltiges. Was passiert denn da? Das Weizenkorn geht auf, das steht da. Das Weizenkorn keimt. Eigentlich ist das ja nicht besonders aufregend. Und doch will uns Jesus mit diesem Bild etwas sagen, was im Kopf bei uns haften soll. Das, was Gott tut, ist grundverschieden von dem, was Menschen tun. Menschen können betonieren. Menschen können asphaltieren. Menschen können Stein auf Stein bauen. Aber Menschen können so etwas Dynamisches nicht schaffen wie das Leben. Wir finden ja dieses wunderbare Wachstum nur noch im schrecklich verkehrten Gegenteil. Dort, wo nämlich das Böse in der Welt wächst. Wir kennen das, wie das ist, wie eine Epidemie, wie eine Ansteckung. Das Böse, das verbreitet sich wie ein Virus. Das packt alle und geht weiter. Das Böse infiziert die Herzen der jungen Menschen und zerstört ihr Leben. Und dann sagt uns Jesus, mit dem Reich Gottes ist noch viel größer als mit dem Unheimlichen der Finsternis. Das Reich Gottes ist kräftig. Das Korn, das Weizenkorn, das da ausgesät ist, das schafft Leben, es keimt. Ich bin jetzt über 16 Jahre hier in der Gemeinde und da denkt man manchmal, was bleibt denn eigentlich? Waren Menschen da, die gingen wieder weg? Was blieb denn? Ist das wirklich so, dass das, was einmal hineingesät ist, in die Herzen aufgeht? Jesus hat es in einem anderen Gleichnis auch erzählt, dass man natürlich diesen Keimling erdrücken kann. Aber Jesus spricht doch von der großen Kraft des Weizenkorns, das von keiner Macht der Welt gebremst werden kann. Und der größte Dienst, der durch uns geschehen ist, das ist, dass wir das Weizenkorn des Wortes Gottes aussehen in die Herzen der Menschen. Und in ihrem Leben gibt's eigentlich nichts Größeres, als dass sie mitten in dem Getümmel des Tages einen Moment haben, wo sie einhalten und hören auf das Wort und beten. Es sind ja gar nicht unsere geschäftig wirkenden Hände, die etwas vollbringen, sondern das Korn, das keimt und das aufgeht und Frucht bringt. Das ist für uns so bestürzend, dass wir plötzlich unsere ganzen Termine jetzt neu ordnen müssen und sagen, warum? Warum sind wir immer wieder so, dass wir glauben, wir seien die Persönlichkeiten, die die Geschicke der Welt verändern? Das ist ja gar nicht so. Und man möchte fragen, war es nicht doch so in der Geschichte der Christen, dass da Leute waren, die ganz Großes gewirkt haben? Das waren doch große Menschen. Nein. Dieser Heinrich Zeller, der eine ganz neue Pädagogik in Beugen begründet hat, man muss einmal die alten Biografien wieder lesen, sagt das in dem Lied, du Herr bildest Herz und Sitte. Ich möchte ein Mensch sein, der deinem Wirken Stille hält. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jetzt müssen wir eigentlich in unserem Gottesdienst ein paar dabei haben, so richtig moderne Christen, die würden sagen, jetzt habt ihr ein typisches Beispiel einer Pietistenpredigt gehört. Weltfern, da wird nichts gesagt, dass man die Welt verändern soll, nichts von den großen Programmen, die uns beim Kirchentag bewegen. Wir würden sagen, das ist Jesu Wort. Dass die großen Taten dort nur geschehen, wo Menschen stille sind. Und es könnte das Gericht über unsere Kirche im 20. Jahrhundert sein, dass sie viel tut und doch nichts mehr zu sagen hat. Wenn sogar ein Leitartikel in der Stuttgarter Zeitung klagt, dass die Kirche letztlich sich nicht mehr unterscheide von der Welt. Vielleicht, weil das Weizenkorn nicht mehr da ist, das ausgestreut wird und wirken kann. Sie fragen mich, in meinem Dienst, wo wir so viel treiben als Ludwig Hofacker Gemeinde, ich frage mich, ob wir wirklich hier das Wichtigste noch im Mittelpunkt haben. Das Korn, das aufgeht und das Gewaltige schafft. Und ich muss Sie fragen, ob Sie in Ihrem Leben die richtige Rangordnung haben. Ich kann mir vorstellen, dass das heute keine Zufälle sind, wenn Sie in diesem Gottesdienst sind und Sie ganz aktuelle Nöte Ihres Lebens bewegen. Dass Sie sagen, jetzt weiß ich erst, warum ich heute im Gottesdienst sitze. Weil das Wort mich trifft und mich zur Entscheidung nötigt. Nicht ich bin der Mensch im Trotz, der für Gott etwas wirkt, sondern Gott ist es, der alles wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Ja, macht das nicht untätig. Ja, hoffentlich macht's uns ein wenig ruhiger, uns überschafften Leute, ein wenig geduldiger, ein wenig fröhlicher, dass wir loben und danken und sagen, Herr, dann ist ja gut, wenn du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn dein Reich besteht, dann sorge ich mich nicht. Sein Reich wird bestehen und ich will mich freuen. Nur habe ich die Sorge, ob es bei mir das Reich Gottes auch Platz findet, ob es mein Leben mit einschließt. Ich will hören, rede, Herr, und wirf du deinen Samenkorn in mein Leben hinein. Also jetzt haben wir zwei Punkte gesehen. Sieht sehr unscheinbar aus. Das zweite war, da geschieht das Gewaltige. Noch ein letztes, ich freue mich der großen Ernte. Das steht auch noch da, am Ende gibt's eine große Ernte. Es ist nicht so, dass das alles unsichtbar bleibt. Die Kinder haben uns vom Friedensreich gesungen, das der Messias einmal bringen wird. Das ist nicht der Friede, den die Welt verkündet, sondern der Friede, den der Messias König Jesus bringt. Es ist ja immer gut, wenn wir beim Bibellesen dran denken, dass alle Bibelworte auf Jesus hingelesen werden. Das ist ein ganz einfacher Tipp, den ich Ihnen geben darf. Auch wenn Sie Altes Testament lesen, es werden sich viele dunkle Schriftstellen für Sie erhellen. Jetzt lesen wir einmal das Gleichnis, das Jesus erzählt hat, auf Jesus hin. Und auf einmal verstehen wir, er ist ja selber das Weizenkorn. Er hat das ja selber mit seinem Leben gelebt. Jesus wollte doch wirklich Erlöser der Welt sein. Man erwartet, dass er nach Rom reist, auf dem Areopag mit den Philosophen redet, wenigstens mit dem Hohen Rat debattiert in Jerusalem. Da waren doch die Gelehrten der Zeit. Und Jesus ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Er bringt seine Tage zu, indem er am Brunnenrand von Samaria sitzt und mit einer Frau redet, deren Leben voller Schmutz ist. Was ist denn das? Das Reich Gottes ist so unscheinbar, so klein, so mickrig. Ich will doch das Große. Und Jesus will das Große nicht. Er hat sein Leben zugebracht. Es war ja nur die kurze Zeit von ein paar Jahren. Zugebracht mit ein paar gestrandeten Menschen. Und wir merken plötzlich, das war das Große. Das Große lag im ganz kleinen, unscheinbaren. Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab. Jesus, warum hast du dein Leben so klein gemacht? Und Sie wissen, was Jesus Ihnen zuruft. Weil dein Leben kein Hauch größer ist. Und wenn Sie Titel und Ehren haben, Sie sind kein Hauch größer als das, wofür Jesus gestorben ist. Als das, was Jesus ans Kreuz getragen hat. Mein schuldbeladenes Leben vor Gott. Und das lernen die Menschen so schwer und das lernen Christen fast kaum nicht, obwohl sie ein Kreuz in der Mitte ihrer Kirche haben. Dass das ja das Thema unseres Lebens ist. Ich stoße dauernd auf mein Unvermögen. Jetzt stell dich doch unter das Kreuz Jesu und sage Dank, dass aus unserem Leben Frucht wächst, die Frucht, die Jesus schenkt, vielfältige Ernte. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder, wenn aus Ihrer Kindererziehung noch was rauskommt, wenn aus Ihrer Berufsarbeit dennoch für Gott Frucht erwächst, wenn aus Ihren Worten, die Sie reden, durch Gottes Wunderkraft, durch Jesu Kreuz, irgend noch Heilsames und Großes geschieht. Und ich darf das Ihnen verkünden, dass wir heute zusammen sind, um dies zu sagen, dieses Geheimnis zu besingen, dass wir uns freuen, dass Gottes Reich weltweit wächst. Ach Herr, lass es auch in unserem Leben wachsen. Nimm unsere Familien, unsere Leiber, unsere Wohnungen zu einem Teil deines Reiches. Wirke du da. Von morgens bis abends, von Sonntag bis Samstag, tags und nachts, beim Essen und Trinken, in der Freizeit und wo wir unterwegs sind. Herr, es soll doch deine Sache sein. Ich will dir gehören. Ich will mich dir verschreiben. Und was ist denn mit der Tat? Wir sehnen doch uns heute nach einem Tatchristentum. Ja, hoffentlich. Aber es war durch die Jahrhunderte immer so. Die Taten des vorigen Jahrhunderts dort in Beugen, in der Armenanstalt, der Erziehungsanstalt, bei Bodelschwing, bei Blumhardt, haben sie nicht alle Gottes Reich erlebt? Und waren sie dann so gepackt wie der Friedrich von Bodelschwing, als man ihn rief, die kleine Anstalt mit den 17 geistig Behinderten zu übernehmen? Da sagte er, ich möchte dort Jesus unter dem schweren Schicksal dieser Kranken groß machen. Waren Bote des Reiches Gottes, nicht ein Mensch, der von seinen Taten eingenommen war. Ganz demütige Leute, die unterm Kreuz standen. Das sind die einzigen Taten, die letztlich unsere Welt bewegen. Taten und von Menschen, die unterm Kreuz Jesus stehen und die das Geheimnis des Gottesreiches gefasst haben. Es hat Jesus gesagt, ein paar haben das Geheimnis des Gottesreiches begriffen. Es sind Menschen, die Jesus gehören, die Jesus sich verschreiben. Ich möchte Sie heute bitten, das eine, das jetzt bei Ihnen Not ist, zu ergreifen. Nur das eine. Amen. Wir singen das Lied von Johann Christoph Blumhardt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ein Lied des Reiches Gottes gegen alle Macht der Welt, die uns schrecken und ängstigen mag. Und all die Tagessorgen, die dürfen sie nicht mehr bewegen. Dann singen wir dieses Lied zum Trotz in der Anbetung Jesu 428 und wir singen alle 5 Verse. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir bilden uns so oft viel ein auf unser Können, und vor dir brauchen wir nicht anzugeben. Da dürfen wir sein, was wir sind, Leute, die für dich Material sind zum Wachsen, wo du Frucht schaffen willst. Und wir brauchen bloß auf dich schauen. Und dann hat alle Hektik und alle Unruhe ein Ende. Herr, bring uns doch ganz zur Ruhe. Hol uns von aller falschen Aktivität, auch von aller frommen Schafferei zurück zum Glauben an dich. Und mach uns zu hören, Herr, vergib uns, wo wir dein Wort nicht in der Stille gehört haben, wo dein Wort uns nicht verändern und neu schaffen kann. Und Herr, wir wollen auch Taten sehen, die du wirkst. Heute in einer Welt, in der die Mächte der Finsternis los sind, in der deine Gemeinde leitet, in der wir oft unsere Ohnmacht erfahren, Herr, wirke du auch durch uns, durch unsere Gemeinde, durch unsere Familien, durch unser Reden und durch unser Tun. Und lass du Frucht geschehen, auch durch das Opfer, das wir geben, durch die Besuche, die wir machen, durch die Briefe, die wir schreiben, durch die Botschaften, die wir verteilen. Lass du Frucht aufgehen und dass dann dein Reich gebaut werde, auch bei uns. Auch bei den Kranken, die wir jetzt an dein Herz legen, bei den Leidenden, bei den Alten. Herr, wir bitten dich um unser Land und um unsere Stadt, dass dort dein Reich ausgebreitet werde, auch in diesen Tagen. So wie dieses Weizenkorn aufgeht und viel Frucht trägt für die Ewigkeit. Herr, und dann wollen wir vorausschauen schon auf dein kommendes ewiges Reich, wo wir vor dir stehen werden. Zusammen mit Menschen aus allen Nationen und Völkern und dich anbeten. Herr, gib, dass keiner von uns fehlt und dass wir noch viele dazu bringen dürfen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Nächsten Wochenende haben wir unsere große Freizeit auf Michelsberg. Wir danken all denen, die Verständnis hatten für die kleine Einschränkung, die wir machen mussten über den Teilnehmerkreis. Meine Frau hat nun geschickt die Plätze verteilt. So könnten wir noch, das ist uns immer wichtig, ein paar mitnehmen. Und zwar, ich möchte die Einladung an die ergehen lassen, die heute vielleicht nur so ein bisschen Gast hier sind, und sich doch so gerne einer Gemeinschaft von Christen anschließen. Auch solche Leute, die durch das Wort heute getroffen sind. Ich will das gerade für die offen halten, die suchen, die sagen, ich bin noch kein Christ. Ich würde gern mehr Klarheit in meinem Leben haben. Also wir haben noch ein paar Plätze frei. Sie können gerne nachher mit meiner Frau sprechen. Hinten liegen noch grüne Anmeldezettel. Wir machen das immer gern, dass bis zum Schluss für solche Leute noch ein paar Plätze da sind, die noch nicht fest in unserer Gemeinde verankert sind. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie das auch hören und verstehen, dass es eine herzliche Einladung an die ist, die es betrifft. Über unsere Erlebnisse im Tschad würden wir eine Matinee machen. Nun habe ich ja immer den zweiten Gottesdienst. Meine Frau würde am 15. März berichten. Steht nicht im Notizenzettel, aber Sie können sich's merken, wer gerne mehr davon hören will über dieses Land, dessen Probleme unlösbar scheinen, und über diese mutigen, bekennenden Christen, die dort leben, die in einer so eindrucksvollen Weise dort sind. In den Gemeinden sind 88% aktive Christen, höchstens 12% Leute, die nur Namen nach mitlaufen. Schon eindrucksvoll, dass sowas gibt. Das ist uns ein Ansporn. Dann war der Vortrag über New Age von Pfarrer Walter Schmidt. Da gibt's noch die Kassetten. Er hat ja einen großen Eindruck gemacht. Wir wollen uns auch hier mit Zeitströmungen auseinandersetzen. Das ist drüben erhältlich an diesem Ausgang. Das Buch über New Age geheime Gehirnwäsche, das ist vergriffen im Verlag. Wir haben aber dort unseren Mann, der hat etwas noch fertiggebracht, dass er beim vergriffenen Buch uns noch 30 Exemplare besorgt hat. Die werden heute verkauft, da drüben. Es gibt sonst das Buch zurzeit nicht mehr. Wir haben hinten so eine Reihe Papiere ausliegen. Die sind mir immer sehr wichtig, dass Sie sich bedienen. Jeder braucht den Notizenzettel. Das ist noch der alte vom Januar, wo noch unsere Veranstaltungen draufstehen, unsere Bibelarbeitsgruppen. Gibt's einen Zettel mit unseren Gemeindegruppen. Das sagen Sie bitte Ihrem Nachbar, wenn der neu ist. Weisen Sie ihn drauf hin. Dann sind dort hinten die Anmeldezettel für unsere Mädchenfreizeit im Sommer. Das ist einmal richtig sage, Mädchenfreizeit im Sommer in England. Das dürfen Sie auch gern mitnehmen für Ihre Cousine oder so, wenn Sie irgendwo anders wohnen. Bloß darum sage ich, dass Sie den blauen Zettel mitnehmen. Den blauen Längszettel haben Sie hoffentlich vorher erhalten. Das ist diese Bibelgrundkurse, die wir machen. Uns bewegt das, dass da Leute oft im Gottesdienst sind, die sagen, ich hätte gern mehr fundierte Kenntnis des Christentums. Ich mache jetzt erst so richtig ernst. Und da machen wir parallel zum zweiten Gottesdienst am Sonntagmorgen so einen Grundkurs mit 4 Vormittagen. Da verlieren Sie keine zusätzliche Zeit, weil Sie ja sowieso an dem Sonntagmorgen schon unterwegs sind. Da sollten Sie sich nur bei Herrn Studiendirektor Ellermann anmelden, telefonisch. Den blauen Längszettel, das ist über den Grundkurs. Nehmen Sie es alles mit, studieren Sie es zu Hause in Ruhe. Es hat auch einige Briefe wieder von Bernhard Mück aus Peru, der da draußen im Entwicklungsdienst von christliche Fachkräfte international tätig ist. Treffe immer wieder Leute, die im Gottesdienst sind und nicht wissen, was wir daneben her tun. Wir sind sehr dankbar, dass gestern 2 Krankenschwestern ausgereist sind von christliche Fachkräfte international nach den Philippinen. Nach den Philippinen, um dort in einem vietnamesischen Flüchtlingslager Dienst zu tun. Zur Arbeit ist sehr gewachsen. Wir sind sehr dankbar, dass die Bundesregierung uns nun zum zweiten Mal einen Zuschuss gegeben hat für 6 Entwicklungshelfer, die sie zu 75% finanzieren werden. Auch das ist uns eine große Gebetserhörung, sodass wir heute unser Opfer nehmen können für die Eheleute Johnson, die ja nach Japan gehen und dort Missionsdienst tun. Dass Sie wissen, was wir als Richtsaal haben, wir müssen monatlich so circa 3.000 Mark aufbringen. Das sind die Mietkosten für Wohnung, für Sozialversicherung und was so dazugehört, für Ihre Bücher und was Sie auch dazu brauchen und für Ihren Lebensunterhalt. Die müssen essen und trinken. Und ich bin so dankbar, dass wir nie sagen müssen, wir können niemand mehr senden, sondern wir wissen, hier sind viele, die können nicht hinausgehen, aber die tragen diesen Dienst mit. Das Ehepaar Johnson ist jetzt in Singapur in der Zentrale der überseeischen Missionsgemeinschaft zu einem Einführungskurs und wird dann im April weiterreisen nach Japan, um dort dann mit dem Sprachstudium zu beginnen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten, dass er Sie leite, wenn Sie wieder von hier weggehen, an Ihren Platz. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.